Amen. Guten Morgen miteinander. Mein Thema heute, schütze dein Herz. Und heute Morgen hat jeder die Gelegenheit, ein bisschen in den Genuss zu kommen, sein Herz zu lieben. Weil, wenn du etwas schützen möchtest, dann musst du es auch lieben können, oder? Und ich liebe mein Herz. Oh, so schön, so warm, so kuschelig. Wer möchte auch heute mal sein Herz drücken? Wer hat Lust? Kannst es weitergeben? Dieses Herz habe ich meiner damaligen Freundin vor 4 Jahren an Valentinstag geschenkt. Weil ich sie geliebt habe. Und das ist auch schon der erste Punkt. Wenn du etwas schützen möchtest, dann musst du es zuerst lieben können. In der Bibel gibt es einen berühmten Vers, in der Sprüche 4,23. Dort heißt es, mehr als auf alles gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Also dein Herz pumpt nicht nur dein Leben, sondern das Herz beinhaltet so viele Dinge, dass das Leben beeinflusst. Und heute, wenn ich über das Herz spreche, dann spreche ich auch heute gleichzeitig über unseren Gedanken. Ich möchte ein Zitat vorlesen aus einer Webseite www.semantischolar.org. Da geht es um medizinische Definitionen. Und ich lese es mal vor. Herz und Hirn sind zentrale Organe des menschlichen Körpers. Das Herz bleibt auch nach seiner Entweihung als Symbol und Hort unserer Gefühle im Mittelpunkt unseres Denkens und Fühlens. Während das Hirn als Sitz unserer Selbstbedeutung erlangt. In der Medizin werden die beiden Organe von unterschiedlichen Spezialisten betreut. Kardiologen befassen sich mit dem Herz und Neurologen mit dem Hirn. Und dies, obwohl beide Organe eigentlich eng zusammengehören. Du brauchst das Gehirn, damit das Herz funktioniert. Und das Herz gebraucht dein Gehirn, damit es im Einklang dir ein Leben geben kann. Also wenn ich heute Morgen über das Herz spreche, spreche ich auch gleichzeitig über unsere Gedanken, weil das nahe beieinander liegt. Schütze dein Herz. Als ich mir Gedanken gemacht habe, vor was muss ich mein Herz schützen? Ich muss mein Herz schützen vor falschen Freunden. Falsche Freunde, mit denen ich ein Vertrauen aufgebaut habe, aber sie mich enttäuscht haben und mein Herz verletzt haben. Ich habe in meinem jungen Alter viele Freunde gehabt und sie haben mich enttäuscht und sie haben mein Herz kaputt gemacht. Und ich habe begonnen, einen Schutzmechanismus, um mein Herz aufzubauen. Aber du kannst dich auch schützen vor den Medien. Und das ist etwas, das viele nicht wissen, vor allem auch bei den jungen Menschen. Ich habe so viel mit jungen Menschen zu tun, die Serien anschauen, die ihr Herz beeinflusst und irgendwie beginnen sie diese Serie auch im Alltag zu leben. Ich möchte das noch ein bisschen weiter erläutern. Wenn jetzt zum Beispiel in einer Serie, sagen wir mal gute Zeiten, schlechte Zeiten, keine Ahnung, dort gibt es immer so Beziehungsprobleme oder Seitensprünge oder weiß ich nicht was. Und je mehr du dich mit solchen Sachen beschäftigst, je mehr du das zulässt in deinem Herzen, irgendwann geht das auch in deine Gedanken und irgendwann beginnt das Leben oder du hast das Gefühl, das ist so. Das Gleiche ist auch mit der Pornografie. Viele junge Menschen leiden an der Pornografie und also die Statistik ist wirklich erstaunenswert. Jeder dritte Jugendliche in der Schweiz leidet an Pornografie. Und das ist eine hohe Statistik. Man ist ein Google-Klick entfernt von der nächsten nackten Frau. Und das ist krass, weil die Pornografie zerstört das Bild, das eigentlich Gott für einen Menschen geschaffen hat. Und je mehr wir das konsumieren, desto mehr haben wir den Eindruck, ja, die Liebe muss ja so sein. Aber das stimmt nicht. Schütze dein Herz auch vor dem Gier. Hey, sobald du gierig wirst, lässt du irgendetwas in deinem Herzen zu. Es kann Geld sein, es kann Macht sein, egal was. Aber so negative Impulsen, die du in deinem Herzen zulässt, sie beeinträchtigen die Sicht eigentlich auf das Wichtige, und zwar sein Königreich und seine Gerechtigkeit. Weil die Bibel sagt in Matthäus 6,33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wenn dieser Vers für uns wichtig ist, dann müssen wir auch ganz fest Acht geben auf unser Herz, damit wir uns darauf einlassen können, nach seinem Königreich, nach dem Reich Gottes zu suchen, nach seiner Gerechtigkeit zu suchen. Und alles andere wird dir automatisch hinzugefügt werden. Schütze dein Herz bedeutet auch, weiche dein Herz auf. Das Herz aufweichen, gegenüber Gott vor allem. Ich, ganz am Anfang von meiner Beziehung mit meiner Ehefrau Princy, das habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, ich liebe es zu beten und wenn ich manchmal bete, dann weine ich auch vor Gott, habe ich kein Problem. Aber sobald ich am Beten bin, stößt meine Frau manchmal auch dazu im Gebet. Und dann geht es nicht mehr, so emotional zu sein. Also vor meiner Frau möchte ich eher der Starke ausdrücken. Also im Gebet sieht das dann so aus. Ja, Jesus, ja, ich leide darunter. Und dann kommen ja die Tränen und dann kommt meine Frau, schließt sich am Gebet an und dann, ja, Jesus, ich bin ein starker Mann, es geht. Und weil von meiner Frau möchte ich etwas Starkes repräsentieren, oder? Und dann nach dem Gebet, sobald sie eingeschlafen ist, geht es wieder weiter mit dem Leiden. So in einer Ecke, Jesus, ich komme wieder zurück. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wieso ist das so? Warum verstecke ich meine Emotionen von meiner Frau? Das hat mich beschäftigt, weil ich war gegenüber meiner Frau nicht authentisch genug. Ich konnte nicht vor meiner Frau weinen. Das ging einfach nicht. Ich glaube, es liegt an einer Kultur oder an irgendetwas, an dem ich mich orientiert habe, was aber nicht Jesus war. Weil Jesus hatte, das ist wahrscheinlich der, so ein kurzer Vers, Jesus weinte. Und dieser Vers besteht wirklich aus diesen zwei Worten. Johannes 11,35 in der Zürcher Bibel. Vielleicht ist es in den anderen Bibeln ein bisschen länger. Aber in der Zürcher Bibel heißt es, Jesus weinte. Und zwar in der Öffentlichkeit, vor allen Menschen. Und in der englischen Bibel wird es mit Jesus wept bezeichnet. Und wept ist ein Ausdruck von nicht ein, von eins, zwei Tränchen, sondern das Auge ist gefüllt mit Tränen und es fließt Tränen. Also wenn mein Vorbild vor Volksmenge geweint hat, dann hat das irgendetwas mit seinem Herzen zu tun. Weil er hatte ein reines Herz. Sein Herz war aufgeweicht. Ein Kind zum Beispiel hat ein aufgeweichtes Herz. So rein. Und es beginnt sofort zu weinen. Mein bester Freund Kajan, er hat 3 Kinder. 2 habe ich erlebt. Der dritte ist leider in Kanada geboren. Aber du merkst schon diese 2 Jahre Unterschieden, die die Kinder hatten. Die 2-Jährige damals, die 2-Jährige Mädchen, das war ein Mädchen, sie hatte voll Lust auf Schokolade. Und dann ist sie zu mir gekommen und sagt so, also sie sagt mir immer Coco Mama, ich möchte Schokolade. Und ich möchte ja gerne Schokolade geben, aber sie ist ein bisschen zu jung, oder? Und es gibt eine gewisse Zeit, wann sie die Schokolade bekommt. Und dann habe ich sie so in meine Arme genommen. Sie heißt Shekinah. Hey Shecky, schau mal aus dem Fenster. Wow, wie nah sie es heute Morgen ausgedrückt hat. Das Wetter ist schön. Dort sind andere Kinder. Sie spielen auch. Oh, schau mal, da ist noch mal jemand, der ist so alt wie du. Oh, sie haben schöne Kleider an. Und mit der Zeit hatte Shekinah vergessen, dass sie Lust auf Schokolade hatte. Das Gleiche ist mit Elroy. Elroy mag Servala. Er liebt Servala über alles. Er kam eines Tages zu mir und sagte, Coco Mama, ich möchte Servala. Und dann habe ich das Gleiche auch bei ihm versucht. Elroy, schau mal nach draußen, die Sonne scheint, es ist alles schön. Da sind noch andere Kinder am Spielen. Könnt ihr vorstellen, er hat darauf bestanden, dass er seinen Servala noch nochmals machte. Umso mehr sogar. Also ihn konnte ich nicht so... Ja, genau. Und warum war das? Weil sein Herz schon abgehärtet war. Oder? Je jünger die Kinder sind, desto weicher ist das Herz. Darum heißt es ja auch in der Bibel. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Amen. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt einen Kairos-Moment. Kairos bedeutet einen göttlichen Zeitpunkt. Und manchmal haben wir ein Verlangen nach etwas. Aber Gott hat den göttlichen Zeitpunkt für uns. Und dann bekommen wir es auch über. Wenn es um die Liebe geht, gab es eine Person von den 12 Jüngern, die Lehrlinge von Jesus, die 12, die er bei sich hatte. Sein Name war Johannes. Und ich war ein bisschen eifersüchtig auf Johannes. Weil Jesus liebt ja jeden Einzelnen genau gleich, oder? Aber Johannes war der Liebling von Jesus. Und dann hatte Jesus nochmals 3 Lieblinge, Petrus, Johannes und Jakobus. Und auf sie war ich auch eifersüchtig, weil sie waren so die Auserwählten. Und dann gab es auch die weiteren 12 Jünger. Und irgendwo habe ich mich einfach gefragt, ja, Jesus, wie kann das sein, dass du jeden Einzelnen eigentlich liebst, aber du trotzdem noch Menschen bevorzugst? Und das hat mich lange beschäftigt. Ich war ja in einer Gemeinde aufgewachsen, ist sehr eine prophetische Gemeinde und ist sehr cool. Und da hat man so die apostolische Ausrichtung, das heißt, dass du berufen worden bist, ein Pastor zu sein. Du hast eine Berufung für einen Prophet, du hast eine Berufung für einen Lobpreisteil. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich damals nicht so fundiert in der Bibel war. Ich dachte, Jesus ist wirklich jemand, der Leute berufen muss. Und ich habe auf meine Berufung beharrt. Und später, als es darum ging, den 12. Apostelamt wieder zu besetzen, was haben die Aposteln beschlossen? Sie haben beschlossen, einen neuen Nachfolger zu suchen, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus, der Herr, mit uns durch das Land zog, angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und ich habe ein bisschen über diesen Vers reflektiert, weil dieser Vers hat meine theologische Sichtweise komplett um 180 Grad verändert. Weil Jesus ist nicht jemand, der einfach Leute bevorzugt. Er möchte mit Leuten oder mit Menschen unterwegs sein, die sich verfügbar machen gegenüber ihm. Also die 12 Jünger waren nicht nur die einzigen, sagt dieser Vers aus, die mit Jesus unterwegs waren. Es gab auch Menschen, die ihn auch weiterhin verfolgt haben. Und später können wir auch das lesen, das war Matthias. Matthias hat sich dafür entschieden, dass er Jesus nachfolgen möchte, jederzeit in seiner Gegenwart sein wollte. Und er hat es erlebt, dass Jesus getauft wurde. Er hat den Tod von Jesus erlebt und hat die Auferstehung erlebt. Das ist ein klares Zeichen, dass auch weitere Menschen mit Jesus unterwegs waren und ihn nachgefolgt haben, obwohl sie eigentlich nicht zu diesem Dienst berufen worden sind, sondern es war ein Herzensanliegen von ihnen, eine Sehnsucht, diesen Jesus zu erleben, ihn nachzufolgen. Und dann ist der Zeitpunkt Gottes gekommen, der Kairos-Moment. Unser Gott, der treu bleibt und uns zu seinem Zeitpunkt auserwählt. Und als ich im Gebet eingestanden bin für diese Predigt, hat mir Gott einfach immer wieder diese Aussage gesagt, hey, der Zeitpunkt Gottes kommt noch. Der Zeitpunkt Gottes für die Pfimi-Kirche Waldau kommt noch. Der Zeitpunkt für dich und mich, die treu ihm gedient haben, die ihm nachgefolgt haben, bedingungslos für jeden Einzelnen, der über Jahre hier in der Pfimi ist und treu dient, der Zeitpunkt kommt. Gib deinem Nachbarn einen High Five und sag, hey, der Zeitpunkt Gottes kommt. Weil ich bin überzeugt, auch mit diesem Prozess, die Gemeindeleitung angezettelt hat, hey, das wird Großes bewirken. Und jeder Einzelne von euch braucht es für diesen Dienst, damit wir eine gesunde Gemeinde sein können. Wenn wir eine gesunde Gemeinde sein können, dann sind wir das Herz vom Quartier. Und wenn wir gesund sind, dann wird das Quartier auch gesund sein. Wenn das Quartier gesund ist, dann wird die Stadt St. Gallen gesund sein. Und wenn die Stadt St. Gallen gesund ist, dann wird der Kanton St. Gallen gesund sein. Und so weiter, bis in die Schweiz. Dann geht es rüber nach Europa, in die Welt hinaus. Amen. Weil unser treuer Gott, er steht für uns ein. Er ist für uns. Wichtig ist, dass wir aber unser Herz mit dem Herzen Gottes synchronisieren. Was bedeutet synchronisieren? Das ist sehr digital. Synchronisieren bedeutet eigentlich, wenn ich Dateien auf meinem Handy abgespeichert habe, wird es automatisch auch mit anderen Geräten wie dem Laptop oder iPad, die du auch noch zusätzlich hast, synchronisiert, also auch einkopiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Foto von der Gemeinde mache, klack, wird es auch auf meinem Handy erscheinen, weil sich die Dateien synchronisieren. Und darf ich bitte mein Herz wieder haben? Ich liebe mein Herz, ich möchte wieder mal mein Herz umarmen. Danke. Und was bedeutet es, wenn ich mein Herz synchronisieren möchte mit dem Herzen Gottes? Das möchte ich euch gerne illustrieren. Stellt euch einmal vor, das ist das Herz Gottes. Es passt Cloud, oder? Eine Cloud-Lösung. Und wenn ich Freude habe, dann möchte ich auch diese Freude, die ich in mir habe, in meinem Herzen, auch mit dem Herzen Gottes synchronisieren. Das bedeutet, die Synchronisation findet dann statt, bei uns im Gebet zum Beispiel. Wenn ich Freude habe, möchte ich auch mein Herz mit Gott teilen und sein Herz auch updaten. Hey Gott, ich habe Freude. Oder wenn ich mir irgendetwas wünsche, dann möchte ich auch den Wunsch mit Gott teilen. Ich möchte mein Herz synchronisieren. Aber es muss nicht immer etwas Schönes sein. Es kann auch mal der Wut sein, den du hast. Hey, nur weil wir auch gläubig sind, heißt das nicht, dass wir nicht wütend werden können. Und das möchte ich auch synchronisieren mit dem Herzen von Gott. Ich möchte mein Herz teilen und ihm sagen, Herr, ich bin wütend. Aber ich möchte auch meine Erlebnisse teilen mit Gott. Ich möchte mein Herz synchronisieren mit all den Erlebnissen, die ich habe. Aber bei einer Synchronisation ist es ja so, dass nicht nur ein Gerät die Dateien ausgibt, oder? Es kann auch mal sein, dass Gott ein Anliegen hat und er sein Herz mit meinem Herz synchronisieren möchte. Come on! Oder? Und dann kann ich es langsam heraushören, hey, wo schlägt zurzeit das Herz Gottes? Oh, ja, kannst du mir ein bisschen helfen? Ich bin überfordert mit meinem Herz. Zu viel Liebe. Aber ich möchte auch den Plan, der Gott in seinem Herzen hat, mit meinem Herzen synchronisieren. Wie kann ich das tun? Ich kann das im Gebet machen. Aber wenn ich den Plan herausfinden möchte, was Gott für mein Leben hat, dann geht das nur dann, wenn ich ihn auch suche. Und zwar in seinem Wort, die Bibel, die er uns gegeben hat. Ich habe gestern 2 Stunden lang die Ehre gehabt, mit Nasi nach Bern zu fahren. Und dann haben wir wieder mal wirklich, also wenn man 2 Stunden im Auto sitzt, dann muss man ja reden. Und dann hat man auch mit der Zeit begonnen, das Herz auszutauschen. Und Nasi hat mir erzählt, zurzeit ist er voll dran mit Sprüche. Und Sprüche ist voller Weisheiten mit, von Salomon. Und dabei geht es auch um das Herz. Und das Gleiche ist auch, dass wir das mit Gott machen. Dass wir unser Herz mit seinem Herzen synchronisieren und unser Herz teilen. Weil die Bibel sagt in der Sprüche 15,15, wer bedrückt ist, hat lauter böse Tage. Wer aber ein frohes Herz hat, feiert ständig. Einem Verbietenden fehlt jede Lebensfreude. Das heißt, die Stimmungslage, die du in deinem Herzen hast, strahlt dein Leben aus. Du repräsentierst das, ob du das möchtest oder nicht. Das, was dein Herz beschäftigt, das strahlst du in deinem Leben aus. Und ich möchte meine Predigt mit einem letzten Vers abschließen. Ein frohes Herz macht ein glückliches Gesicht. Ein gebrochenes Herz betrübt den Geist. Das, was du in deinem Herzen hast, das strahlst du aus. Deshalb ist es umso mehr wichtig, dass wir Acht auf unseren Herz geben. Darf ich bitten, Worship Team, dass ihr wieder nach vorne kommt? Oder?